Die Presse. Heute und im Folgenden geht es um Herbert Kickl und den Auslieferungsantrag, der gegen ihn vorliegt. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, kurz WKSTA, möchte ja gegen den FPÖ-Parteichef wegen Falschaussage im U-Ausschuss ermitteln. Dem war eine Anzeige der ÖVP wegen eben jener Falschaussage vorausgegangen. Die WKSTA will sich diese Anzeige jetzt genauer ansehen, kann das aber nicht, weil Kickl zum Zeitpunkt seiner Aussage ja Abgeordneter und deshalb immun war. Nun muss das Parlament oder ganz konkret zuerst der Immunausschuss und dann das Plenum über den Auslieferungsantrag gegen Kickl entscheiden. Eine Sache, die übrigens weniger ungewöhnlich ist, als sie für Laien klingen mag und auch gar nicht so selten vorkommt. Dennoch habe ich mir gedacht, eigentlich ist es ein guter Zeitpunkt, sich die Immunität von Abgeordneten einmal genauer anzusehen. Und dafür habe ich mir unseren obersten Verfassungsexperten und Juristen aus der Innenpolitik der Presse, Philipp Eichinger, als Gast eingeladen. Mein Name ist Anna Wallner und ich begrüße Sie ganz herzlich bei einer neuen Folge von Was wichtig ist. Wir hätten heute übrigens auch über den neuen Finanzminister sprechen können, den Österreich nun bekommt. Der bisherige, Magnus Brunner von der ÖVP, geht ja als EU-Kommissar für Migration nach Brüssel. Und auf ihn folgt nun ein Top-Beamter aus dem Finanzministerium, nämlich Sektionschef Gunter Meyer. Wir wollen ja nicht zu viel angeben, wobei vielleicht doch ein bisschen. Also kann ich es ja sagen, mein Kollege Klaus Knittelfelder hat Gunter Meyer schon am 3. Oktober als wahrscheinlichen nächsten Finanzminister benannt. Meyer wird jedenfalls schon morgen, Mittwoch, vom Bundespräsidenten angelobt und ich empfehle Ihnen jedenfalls, das Porträt über ihn von Klaus Knittelfelder zu lesen. Den Link finden Sie anbei. Aber jetzt schalten wir gedanklich ins Parlament und zu meinem Kollegen Philipp Eichinger. Hallo Philipp, danke, dass du da bist.
Hallo Anna.
Bevor wir jetzt ganz genau über die rechtlichen Details dieser Abgeordnetenimmunität sprechen, kurz zur Einordnung, worum geht's in dieser Sache? Weshalb will die WKSTA eigentlich gegen Herbert Kickl ermitteln?
Es geht darum, dass die ÖVP eine Sachverhaltsdarstellung gegen Herbert Kickl eingebracht hat. Der Vorwurf lautet, dass er im Untersuchungsausschuss am 11. April falsch ausgesagt haben soll, und zwar zum Thema Klagenfurter Ideenschmiede einer Werbeagentur, zu den FPÖ-Inseratengeschäften und auch zur Beziehung von Herbert Kickl als Innenminister zum früheren FPÖ-Abgeordneten Hans-Jörg Jenewein. Und die Staatsanwaltschaft sieht einen Anfangsverdacht, was noch nicht viel bedeutet. Aber um weiter zu ermitteln, braucht es jetzt das Ja des Parlaments.
Vielleicht sollte man da ganz kurz zur Konkretisierung sagen, es geht um den U-Ausschuss zum rot-blauen Machtmissbrauch, den nur die ÖVP initiiert hat. Und der 11. April, den du erwähnt hast, das war in diesem Jahr, also das war 2024.
Genau, aber Falschaussagen darf man nicht, egal wer den U-Ausschuss initiiert hat.
Das stimmt. Jetzt ist der Herbert Kickl, wie alle wissen, nämlich Parteichef der FPÖ, außerdem Wahlsieger der vergangenen Nationalratswahl und Abgeordneter, also ist er eben immun. Das ist geregelt im Bundesverfassungsgesetz Artikel 57. Vielleicht gehen wir viele Schritte zurück. Seit wann gibt es denn diese Immunität für Abgeordnete überhaupt?
Nein, entwickelt wurde die Idee der französischen Nationalversammlung. Es war so Zeiten der französischen Revolution jetzt nicht besonders angenehm, Abgeordneter zu sein, und damit man geschützt ist, sozusagen vor einer Verhaftung, sollte dies nur möglich sein, wenn das Parlament zustimmt. Das hat man dann in Österreich übernommen, 1871. Auch da muss man sagen, Kaiser Franz Josef war ja alles andere als ein Fan des Parlamentarismus, und damit man gewisse Sicherheiten hatte, das Parlament musste ja schließlich zulassen, damit man als Abgeordneter gewisse Sicherheiten hatte, wurde auch hier die Immunität eingeführt. Man kann sozusagen nicht verhaftet werden vom Kaiser, um bei einer Abstimmung zu fehlen. Und das ist dann bis heute sozusagen geblieben, auch wenn der Kaiser gegangen ist.
Aber was heißt das konkret? Immun ist man ja nicht komplett, also mit allen Dingen, die einem juristisch vorgeworfen werden.
Ja, nein, man muss da differenzieren. Es gibt zum einen diese berufliche Immunität, dass man für seine Abstimmungen, also ich stimme in die Richtung ab, ich stimme dagegen ab, dafür kann man nie zur Verantwortung gezogen werden. Für das, was man in den parlamentarischen Reden sagt, kann man nie zur Verantwortung gezogen werden. Da gibt es aber eine Ausnahme. Seit 2014 darf man nicht verleumden, also sollte man jemanden verleumden, dann gelten die sogenannten Regeln der außerberuflichen Immunität. Und das ist schon ein bisschen komplizierter. Also außerberuflich heißt das, weil es mit dem Abgeordnetenberuf im engeren Sinn nichts zu tun hat, aber es geht sehr wohl noch um den Zusammenhang mit dem Beruf des Politikers. Es funktioniert so, dass die Staatsanwaltschaft, wenn sie da ermitteln möchte, einmal schauen muss, besteht ein Zusammenhang der Tat mit der politischen Tätigkeit. Wenn nicht, dann könnte sie auch von sich aus ermitteln, aber um sicherzugehen, fragt sie zunächst mal das Parlament, besteht ein Zusammenhang mit der politischen Tätigkeit? Sagt das Parlament nein, darf die Staatsanwaltschaft ermitteln? Sagt das Parlament ja, dann muss es in einer zweiten Abstimmung noch einmal entscheiden, darf gegen diesen Abgeordneten trotzdem ermittelt werden, obwohl ein Zusammenhang mit der politischen Tätigkeit besteht. Das wird dann einfach per Mehrheit entschieden. Es gibt einen Immunitätsausschuss, es wird dann nachher im Plenum abgestimmt. Also dann entscheidet einfach die Mehrheit der Parlamentarier, ob dieser Parlamentarier, um den es geht, ausgeliefert werden soll.
Ja, und jetzt sieht so aus im konkreten Fall. Die WKStA wird wohl eher nicht fragen, ob es sich in diesem Fall um eine Tätigkeit handelt, die mit dem Beruf zusammenhängt, weil, wie wir schon geklärt haben, das war im U-Ausschuss, also im Parlament, wo ihm diese Falschaussage vorgeworfen wird oder wo er Aussage gemacht hat. Das heißt, jetzt geht es darum, dass das Parlament entscheiden soll über den Antrag, ob die Immunität aufgehoben wird. Und es sieht derzeit so aus, als ob eine Mehrheit zustande kommt, weil eben SPÖ, Grüne und auch die ÖVP diesem Antrag zustimmen wollen. Noch einmal konkret, was heißt das dann in Folge? Was passiert dann mit Herbert Kickl?
Ja, also die ÖVP hat relativ klar gesagt, dass sie zustimmen möchte.
Ich glaube, sie SPÖ hat das schöne Wort alternativlos verwendet.
Ja, die SPÖ hat das angedeutet, die Grünen auch. Es würde per Zeichen, wenn ÖVP und SPÖ es wollen, also die Zeichen würden auf eine Auslieferung stehen. Wenn sie sagen, es wird ausgeliefert, dann wird Herbert Kickl wie jeder andere Staatsbürger sozusagen hier von der Staatsanwaltschaft vernommen. Es wird ermittelt gegen ihn und er kann dann auch verurteilt werden, wenn die Vorwürfe stimmen.
Aber was ich schon gehört habe im Volksmund, was manche glauben, dass dann automatisch seine Tätigkeit im Parlament beendet wäre, dem ist natürlich nicht so. Also er ist weiter Abgeordneter.
Das ist natürlich ein Unfug. Stellen wir uns das umgekehrt vor. Also wenn ein Abgeordneter immer gleich den Job verlieren würde, als Abgeordneter, nur weil die Mehrheit sagt, wir liefern den aus, dann wäre das ja im größten Maße problematisch. Und Auslieferungen sind auch nichts Ungewöhnliches.
Das wollte ich gerne fragen. Ja,
an Wolfgang Sobotka zum Beispiel, der auch im letzten Dezember, glaube ich, war das ausgeliefert wurde, der wollte auch ausgeliefert werden, um zu sagen, er möchte diese Vorwürfe rund um die Erwin Bröll Privatstiftung, ob er da unsachgemäß Einfluss genommen hat, beim Finanzministerium geklärt haben. Es hat sich dann herausgestellt, es bleibt strafrechtlich nichts hängen und das ist jetzt geklärt. Auch Herbert Kickl wurde schon ausgeliefert. Da ging es um Vorwürfe, dass er sich bei einer Demonstration nicht an die Corona-Regeln gehalten hat. Konnte auch nicht bewiesen werden. Es gibt auch Fälle, wo er nicht ausgeliefert wurde, da hat er zum Beispiel einmal an einem Parteitag gesagt, von einer Triple-E-Bewertung gesprochen für aggressive afghanische Asylwerber. Da ist dann die Frage, ob da eine Verhetzung liegt. Das wissen wir aber nicht, weil das war ein Fall, wo das Parlament gesagt hat, hier, es hat ein Parteibag gesagt, der FPÖ, das heißt ein politischer Zusammenhang und hier gewähren wir dir die Immunität, die dich schützt. Aber man muss schon sagen, die Immunität heißt, dass die Strafe nur, eine mögliche Strafe nur aufgeschoben ist, weil nach Ende des Mandats, das hat Peter Pilz jetzt zum Beispiel vor kurzem erlernen müssen, hast du wahrscheinlich auch schon gewusst, kann man wieder weiterverfolgen. Also dieses Schutz nur vor der Verfolgung, solange man im Nationalrat sitzt. Und danach kann das natürlich trotzdem noch verfolgt werden, kann noch angeklagt werden.
Aber vielleicht können wir jetzt auch noch einmal ganz kurz klären, wer denn im politischen Apparat sonst noch immun ist, außer den Abgeordneten.
Ja, also die Bundesregierung ist es nicht, weil die sind ja eher an der Macht und die müsste man sozusagen wenig vor sich selber schützen. Wer immun ist, ist der Bundespräsident, der kann an sich nicht behördlich verfolgt werden. Man erinnert sich vielleicht noch an die sogenannte Sperrstundenaffäre, ob er während der Corona-Zeit zu lange im Lokal gesessen ist. Also auch da wäre eine Verfolgung erst möglich gewesen, wenn die Bundesversammlung zustimmt, also Nationalrat und Bundesrat gemeinsam. Also der Bundespräsident ist auch noch einmal besonders geschützt.
Aber ich habe dich jetzt, glaube ich, richtig verstanden, dass die Tatsache, dass jetzt über die Auslieferung von Herbert Kickl entschieden wird, eigentlich nichts Besonderes ist?
Das ist an sich nichts Außergewöhnliches, dass darüber abgestimmt wird und dass dann jemand verfolgt wird oder nicht, ja.
Und die Frage ist dann eher, was in dem Verfahren herauskommt, wie lange es dauert und wie das weitergeht. Trotzdem hast du dir im Zuge dieser aktuellen Geschichte ein bisschen genauer angesehen, wie man in Zukunft damit umgehen soll mit der Frage, ob Abgeordnete weiterhin nicht ohne Zustimmung des Parlaments strafrechtlich verfolgt werden sollen oder ob das zum Beispiel ein ungerechtfertigtes Privileg darstellt. Was spricht denn für die Beibehaltung dieser Regel?
Ja, dafür spricht, dass man natürlich nicht weiß, wie die Zeiten sich ändern können. Also heutzutage muss man als Abgeordneter wahrscheinlich keine Angst haben, verhaftet zu werden von einer Regierung. Aber wer weiß, was in vielen Jahrzehnten einmal passiert. Also es bietet schon einen Schutz der gesetzgebenden Körperschaft, wenn man weiß, man kann nicht einfach so hops genommen werden, um es jetzt ganz flapsig auszudrücken. Also der Abgeordnete sind schon etwas Besonderes und das spräche dafür, es beizubehalten. Aber es gibt natürlich auch da Kontraargumente.
Ja, wie lauten die?
Dass die Zeiten eigentlich schon längst vorbei sind, natürlich, in denen man Abgeordnete besonders schützen müsste. Der Kaiser wird nicht mehr vorbeischauen. Und wenn wir jetzt anschauen, Großbritannien, da gibt es noch einen Monarchen. Trotzdem können Abgeordnete auch ohne Zustimmung des Parlaments verhaftet werden, kann gegen die ermittelt werden. Also diese Monarchie, die ja doch durchaus ein Hort des Parlamentarismus ist, kennt diese Regel nicht. Und natürlich kann man auch sagen, warum wird der Politiker hier besser behandelt als der Normalbürger? Wenn der etwas anstellt, wenn der etwas Blödes auf Facebook postet, kann es sein, dass er strafrechtlich verfolgt wird. Der Politiker sagt dasselbe in einer Parteitagsrede und ihm passiert einmal nicht so lange das Mandat hat. Mhm. Ob das gerecht ist, darüber kann man schon diskutieren.
Mhm. Aber jetzt geht es ja in Wahrheit um eine Verzögerung. Also so wie du gerade gesagt hast, wie das Prozedere dann aussieht, das Parlament wird dann gefragt und letztlich ist es halt einfach nur eine Verzögerung des ganzen Verfahrens.
Andererseits kann man sagen, für Wähler wäre es natürlich heutzutage vielleicht schon interessant, ob ein im Parlament sitzender Abgeordneter sich strafbar gemacht hat oder nicht. Wenn das die Wähler in 20 Jahren erfahren, ist das wahrscheinlich nicht mehr so spannend. Und früher, muss man sagen, wurde die Immunität auch durchaus ausgenutzt. Also bis 1979 waren ja Abgeordnete gegen alles immun, jetzt unabhängig von der Frage, ob da ein politischer Zusammenhang besteht. Und das soll man durchaus beim Falschparken schon mal ausgenutzt haben, so erzählt man sich.
Ja, ich finde auch spannend, das nehme ich jetzt mit von unserem Gespräch, die Tatsache, dass seit 2014 auch Verleumdung nicht darunter fällt. Also auch wenn es um eine Rede oder eine Rede im Parlament geht.
Und vor allem auch um Urschüsse, dann hat man auch da ganz stark gedacht, weil da wird viel geredet und es soll zumindest nicht verleumdet werden. Das war die Botschaft an die Abgeordneten.
Lieber Philipp, ich werde dich, glaube ich, jetzt nicht fragen, noch einmal konkret, was du denkst, wie das ausgeht.
Das würde ich der Staatsanwaltschaft überlassen.
Das habe ich mir gedacht. Danke, dass du heute da warst.
Gerne.
Danke fürs Zuhören. Schön, dass Sie heute wieder dabei waren. Falls Sie die Episode mit Zeit im Bild 2 Moderator Martin Thür vom vergangenen Montag verpasst haben sollten, dann rate ich Ihnen, hören Sie sich die unbedingt noch an. Wir beide sprechen da über den Umgang mit dem Kurznachrichtendienst X, der ja seit einiger Zeit Elon Musk gehört, und ob man dort aussteigen soll, aber auch über die Sache mit Lena Schilling und den Zustand des Qualitätsjournalismus. Ja, und morgen gibt's dann eine frische Folge von mir. Mach's gut und auf bald!